Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Tea Time. Alle, die uns jetzt gerade auf YouTube sehen oder auf Spotify angucken, die haben es schon längst erkannt. Vielleicht, wenn ihr über eine andere Podcast-Plattform uns zuhört, habt ihr es vielleicht auch schon gehört. Wir sind nicht im Studio, wir sind draußen. Nein, wir sind nicht draußen. Wir sind in einer Golfhaus-Filiale. Und zwar in der Golfhaus-Filiale in Stuttgart. Warum? Golfhaus wird dieses Jahr 50 Jahre jung. 50 Jahre Golfhaus. Geburtstag, Party, na hallo, da müssen wir doch von Tea Time mal hin, sind wir. Und treffen heute den Mann, der schon seit vielen Jahren der Geschäftsführer von Golfhaus ist. Und wir sprechen so ein bisschen über die Geschichte von Golfhaus. Was da jetzt alles in den letzten Jahren passiert ist in diesem riesigen Golfmarkt. Wie sich Golfhaus in den letzten Jahren entwickelt hat, wie es weitergeht und vor allen Dingen auch, wie wird denn das große Jubiläum überhaupt gefeiert. Das und vieles mehr jetzt in den nächsten Minuten aus der Golfhaus-Filiale hier in Stuttgart mit dem Geschäftsführer von Golfhaus, Frank Evers. Euch allen viel Spaß.
Tea Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Also ich finde es erstmal erstaunlich, weil so ein Setting hatten wir tatsächlich noch nie.
Ja.
Und ich freue mich sehr. Frank, schön, dass wir bei euch sein dürfen.
Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Und noch schöner finde ich es ja, dass wir bei mir zu Hause mehr oder weniger sind. In Stuttgart. Flo, freust du dich?
Ich finde es klasse. Ne?
Stuttgart ist einfach
bei dir
schön.
Zu Hause immer wieder hier reinzufahren morgens ist einfach...
Wobei, bei dir muss man jetzt auch dazu sagen, du bist ja eigentlich jetzt auch Stuttgarter als... Pro oder als Coach von Stuttgart Solitude, eigentlich musst du schon, jetzt ja hier quasi sitzen, mehr oder weniger auch im VfB-Trikot.
Ist jetzt auf jeden Fall meine Hut, ja. VfB-Trikot, soweit würde ich noch nicht gehen.
Ja.
Ja, vielleicht
kann
können wir uns noch in diese Richtung entwickeln, aber...
Darum soll es ja heute auch nicht gehen. Frank, ich war ehrlicherweise völlig perplex, als ich die ersten Anzeigen gesehen habe, als ich die ersten Grafiken gesehen habe. 50 Jahre Golfhaus. Hätte nicht gedacht, dass es Golfhaus schon so lange gibt. 1976. Da war ich nicht auf der Welt. Das waren das 40.
Ich wollte gerade sagen, ist ja nicht so. In deinem Falle, in deinen jungen Jahren natürlich klar, dass du das noch nicht so mitbekommen hast.
Es hat aber nur 3 Jahre später schon stattgefunden, meine Geburt. Also ich war fast dran. Aber es fand das 40. Masters statt, 1976. Und Golfhaus kam auf die Welt, sozusagen.
Ja. Ja.
Aber nicht gleich so, wie wir es heute kennen, sondern erstmal mit einem Katalog.
Mit einem Katalog. Deswegen ist der Unternehmensname ja auch Golfhaus Direktversand. GmbH.
Ja.
Da kommt das ja her, weil zu dem Zeitpunkt in den ersten 5 Jahren ja ausschließlich ein Katalog verteilt worden ist. Und der nannte sich damals natürlich noch Katalog und dementsprechend war es ein Direktversand. Online als Terminus gab es ja so in der Form gar nicht. Und so ist das Unternehmen halt über den Namensgeber gegründet. Und erst 1981 kam dann die erste Filiale dazu.
Die war in Hamburg?
Die war in Hamburg, ja.
Und so fing das dann an. Und über die letzten 50 Jahre ist ja unglaublich viel passiert. Wenn man sich allein nur mal das anguckt, wie sich der Sport entwickelt hat, da nennen wir dann so große Namen wie Tiger Woods, die bestimmt da auch eine gewisse Rolle für gespielt haben und so weiter und so fort, diskutieren wir ja auch immer ganz oft im Podcast, aber eben auch Mode, Equipment, wie sich das alles entwickelt hat. Weißt du noch oder gibt es tatsächlich so Aufzeichnungen, was so im ersten Katalog 1976 der Topseller war? Gibt es sowas?
Also das könnte ich dir in der Tat jetzt nicht benennen, aber es gibt natürlich bei mir im Archiv noch die ganzen alten Kataloge.
Krass.
Die gibt es noch. Also und das ist in der Tat schon sehr, sehr spooky, wenn du dir, also gerade bei den Schlägern natürlich auch, ich habe ja auch bei mir noch ein altes Pink Persimmon Holz, das trage ich immer noch mit mir rum, weil ich es nicht weggeben möchte, weil ich lange damit gespielt habe. Aber wir haben natürlich auch noch ein paar wirklich alte Schläger bei uns auch im Büro stehen. Aber die Bekleidung ist schon sehr speziell gewesen. Und trotzdem, das sehen wir ja an einer Marke wie Malbon, kommen ja auch ein paar Themen absolut wieder.
Ja.
Meinst du, es kommt wieder der Golfschuh mit der Zunge?
Ja. Das ist, also, der wird, ich glaube nicht, dass er eine hohe Bedeutung haben wird, aber der wird als Style-Element definitiv wieder zurückfinden.
Ich war sogar, glaube ich.
Und ich sag mal, wir haben, glaube ich, da drüben bei G4, bei den Damen, haben wir sogar, glaube ich, einen mit der Lasche sogar aktuell im Sortiment.
Das war etwas, woran ich mich erinnern kann. Ich habe 1995 mit dem Golfen angefangen in München, in Pfaffing. Und wenn ich mich an so ein paar Dinge erinnern müsste, was damals irgendwie jeder getragen hat, dann war es dieser Golfschuh mit dieser Zunge.
Ja, hatte ich auch.
Diesen Golfschuh habe ich auch getragen. Eine Sache, die ich auch überall gesehen habe, da wird sich Bernd freuen, war die Ballangel und natürlich der Elektrotrolli mit dem Sitz. Mhm. Jeder hat den Elektrotrolli mit dieser, keine Ahnung, halbe Tonnen schweren Bleibatterie und diesem Sitz.
Vor allen Dingen die Mannschaftsspieler früher, alle.
Ja. Das waren, also wenn du ihn fragst, das wurde damals so gekauft, und das würde ich denken, das muss vorrätig gewesen sein.
Wobei 76 glaube ich noch nicht, dass der Elektro-Caddy schon im Katalog war.
Nein,
war dann noch der gute alte.
Aber da müsste ich ein bisschen reinschauen. Aber es ist schon faszinierend, was über diese lange Strecke, und in der Tat 50 Jahre ist schon nicht nur sehr bemerkenswert, weil es gibt, glaube ich, gar nicht so viele Handelsunternehmen, die auf so eine Historie zurückblicken können. Und das ja in einem Markt, der jetzt auch nicht per se, ich sage jetzt mal, ein Massenmarkt ist.
Ja.
Und deswegen sind wir auf diese 50 Jahre auch super, super stolz.
In die heutige Zeit und wie sich die Filialen so aufgebaut haben und was sozusagen auch aus deiner Sicht, sage ich jetzt mal, als derjenige, der das Ganze dann am Ende auch mitentscheidet und so weiter, wie so deine Rolle ist und was du alles machen musst und wie das alles so funktioniert, kommen wir gleich noch dazu. Wie bist du denn zu Golfhaus gekommen?
Ich bin aus Stuttgart. Ich
war sehr sympathisch.
Auch in Stuttgart.
Sehr sympathisch.
Ansässig für 6 Jahre. Abgeworben worden, weil der damalige Headhunter, der mich aus Asien, weil vorher war ich 6 Jahre in Hongkong beruflich tätig, und der hat mich von Hongkong nach Stuttgart gebracht und bekam 6 Jahre später dann auch das Mandat, einen Geschäftsführer fürs Golfhaus zu suchen. Jetzt kannte der mich ja. Mhm. Der damalige Arbeitgeber in Stuttgart hat offensichtlich war ihm auch nicht gram, dass er mich vermittelt hat. Und dementsprechend war guten Mutes zu sagen, Mensch, der Evers, den kenne ich, der würde auf die Position gut passen. Und ist auch noch ein Golf-Nerd, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich bin auf jeden Fall golfaffin. Und daher passte das, hat mich ins Spiel gebracht. Und zur damaligen Zeit war Golfhaus ja noch mehrheitlich, gehörte dem Kraftstadt-Konzern.
Ja.
Und so bin ich dann auch in Essen in der Firmenzentrale beim Vorstand angetreten und durfte mich präsentieren. Und dann haben die sich für mich entschieden, glücklicherweise. Und dann fing meine Karriere bei Golfhaus an. Und das ist jetzt auch schon, das war im November 2003.
Okay. Da gab es sowas wie das Internet, gab es schon, aber noch nicht in der Power oder mit der Strahlkraft, die es heute hat,
nein,
oder?
Nein. Also wir haben 2000 haben wir unseren Shop gelauncht.
Ja.
Das war damals auch schon sehr früh.
Ja.
Also wir sind fairerweise, wie man das so schön bezeichnet, seit 2000 sind wir Omnichannel Retailer.
So. Klingt geil.
Also auf beiden Vertriebskanälen unterwegs. Haben aber natürlich eine sehr starke Ausrichtung in unser Filialnetz.
Wenn du sagst, der Headhunter hat gesagt, dass du ganz gut auf diese Position passt.
Ja.
Was ist denn das, was du so mitbringst, was dich dann für diese Position so passend macht?
Im Prinzip ist es ja die Fähigkeit, ein Unternehmen über die Zahlen, Daten und Fakten zu führen.
Ja.
Also die betriebswirtschaftlichen Kenntnisse mitzubringen, was für ein Unternehmen richtig sein muss und wie es zu steuern ist, um es profitabel durch die Zeiten zu steuern. Es braucht das Charisma einer Führungsperson, denn jedes Unternehmen wird ja geführt von entsprechenden Persönlichkeiten, und je stärker diese Persönlichkeit es schafft, das Team mitzunehmen auf die Reise, umso einfacher wird es auch, erfolgreich zu sein. Und das sehen wir ja nicht nur im geschäftlichen Leben, sondern wir sehen es ja auch im Leben Sport, wo es ein paar sehr, sehr starke Beispiele gibt, wie eine starke Führungsperson es schafft, ein Team neu zu formieren, neu auszurichten und eine andere Schlagkraft zu entwickeln. Das hat man mir offensichtlich zugetraut. Und offensichtlich habe ich es auch bis zum Wissen gerade umsetzen können, sonst wäre ich nach 23 Jahren wahrscheinlich nicht mehr dort, wo ich jetzt gerade bin.
Wahrscheinlich richtig.
Aber es bedarf natürlich, neben der betriebswirtschaftlichen Kenntnis ein Unternehmen zu führen, auch natürlich schon etwas Know-how für die Materie. Weil du bist natürlich anders in der Lage, ein Unternehmen zu führen, wenn du dich mit der Materie ja auch völlig identifizierst.
Ja.
Und auch Sorgen und Nöte der Mitarbeiter und auch die Wünsche der Kunden einstufen kannst und bewerten kannst und sagen, da ist eine Option. Oder selber vielleicht sogar ein Potenzial erkennst. weil du dich in dem Umfeld bewegst und sagst, Mensch, ich höre dies, ich höre jenes, selber aus der sportlichen Aktivität. Und jetzt habe ich das große Glück, dass meine gesamte Familie Golf spielt, sodass ich auch über die unterschiedlichen Anforderungen und Touchpoints Rückmeldung bekommen habe. Und das kann man natürlich einfach umsetzen. Ich könnte natürlich auch ein Unternehmen führen, rein von der Unternehmensführung her, die sich mit einer anderen Materie beschäftigt. Aber diese Leidenschaft, die letzten 10%, die kitzelst du halt nur raus,
wenn man wirklich eine Verbindung hat zu dieser Sportart. Ne? Was ist denn deine Verbindung zu dieser Sportart?
Du meinst, wie ich zu dem Sport gekommen bin?
Nee, einfach, was interessiert dich, was begeistert dich an dieser Sportart?
Das ist relativ einfach. Die Komplexität dieses Sports finde ich faszinierend. Hm. Und die Tatsache, dass, und ich habe jetzt relativ viele unterschiedliche Sportarten betrieben, und keiner hat mich so herausgefordert wie der Golfsport. Ja. Und das fand ich faszinierend. Ja. Und es hat mich nicht losgelassen. Und diese extremen, wie soll ich das sagen, emotionalen Wellenbewegungen, die du so erlebst.
Ja, genau, die erleben wir alle jeden Tag.
Himmel hoch, ja, das ist der Sport tatsächlich.
Wie genial war das denn? Und dann einen Tag später oder 9 Loch später oder das nächste Loch später, denkst du, das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch gar nicht.
Wie oft hast du dir schon selber den Satz gesagt, so jetzt habe ich's, jetzt kann ich's, jetzt... Also, 1, 2 gute Bälle auf der Range, super, es läuft, das war's.
Wissentlich, was ist ja der Satz, den man tunlichst vermeiden sollte. Und fairerweise, und das ist ja genau das Thema, zum Thema Range und Einschlagen. Also ich bin nicht so viel auf der Range, weil ich habe noch nicht feststellen können, dass ein gutes Range-Einspielen auch zu einem guten Spiel geführt hat oder vice versa. Ist völlig egal, weil an T1 werden die Karten neu gemischt. Völlig egal, was vorher auf der Range passiert ist. Und das finde ich extrem faszinierend. Und die Tatsache, dass das eine, diese sportliche, die sportliche Herausforderung, was mich aber auch fasziniert an dem Sport, ist eben halt die Möglichkeit, mit anderen zu spielen auf völlig unterschiedlichem Level.
Das stimmt, ja. Also, Tennis brauchst du einen Gleichguten irgendwo.
Tennis, no go. Das ist für beide kein Spaß.
Ja. Ja.
Für den, der besser ist, nicht, weil der bekommt keinen gescheiten Ball rüber gespielt und der andere steht so massiv unter Druck, dass er versucht, da irgendwie was abzuliefern. Und beim Golfen, ich kann mit meiner Frau spielen, ich kann mit meinen Kindern spielen. Also früher waren sie Kinder und nicht gut. Jetzt sind sie natürlich inzwischen dann irgendwann mega gut geworden. Ich habe sehr lange mit meinen Eltern, die nach mir zum Golfspielen gekommen sind, die klassische vom Tennis weg zum Golfen, wir haben so Generations gespielt. Also meine Eltern haben mit ihren Enkeln gespielt. Mega, wo geht das?
Ja.
Außer vielleicht noch beim Skifahren.
Das stimmt.
Und das finde ich so faszinierend an diesem Sport. Also für mich mit Abstand der spannendste und herausforderndste Sport, den es da draußen gibt.
Ja. Jetzt hast du vorhin davon gesprochen, dass man auch Trends so ein bisschen spürt oder auch mitkriegt. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass wenn der Geschäftsführer vom Golfhaus einfach mal mit seiner Familie so 18 Loch spielt und sitzt danach auf der Clubhaus-Terrasse, dass dann der ein oder andere dann sich schon mal so um die Ecke wagt und sagt, sag mal, Frank, ich habe da gesehen, warum verkauft ihr das noch nicht und so. Gibt es dann solche, so ein bisschen so dieses Druck auf dich ausüben? Wann gibt es das denn endlich beim Golfhaus? Oder sag mal, wann wird denn der Callaway-Satz bei euch ein bisschen günstiger? Kannst du das mal sagen? Solche Situationen gibt es da bestimmt.
Selbstverständlich, oder? Selbstverständlich.
Also da können wir da mal was machen, wir kennen uns doch und so.
Ja, genau. Ja. Das ist in der Tat natürlich die häufigst gestellte Frage. und wir haben aber seit den 23 Jahren, seitdem ich dabei bin, eine sehr strikte Regel und die ist konsequent.
Ja, okay.
Egal, ob wir die dicksten Buddies sind, ob wir uns nur flüchtig kennen oder wie auch immer, für, ich sag mal, Menschen und Golfer, die mich kennen, gelten die gleichen Regeln wie für alle anderen Kunden auch. Und das macht es dann relativ einfach. Gerade es gibt ja dann auch Situationen in den Läden, dass jemand dann reinkommt und sagt, ja, aber ich kenne den Frank oder ich kenne den Herrn Evers gut und so weiter und so fort. Und so nach dem Motto, da geht doch was. Und dann, bei uns so, doch, die müssen anrufen. Ich kann den gerne anrufen, aber ich kann jetzt schon die Antwort sagen, die wird sagen, nein.
Ja.
Und die ist dann auch so. Und das hilft natürlich den Mitarbeitern enorm, weil sie mit dieser Klarheit und mit dieser Konsequenz halt dann auch wunderbar agieren können. Aber trifft natürlich den einen oder anderen guten Kumpel, der sagt, Mensch, das kann doch gar nicht sein, das gibt's doch gar nicht.
Aber ich kann das absolut nachvollziehen. Während meiner aktiven Zeit auf der Tour gab es dann natürlich auch den einen oder anderen, der mal gesagt hat, hey, kannst du mal bei mit wem auch immer ich dann in dem Moment zusammengearbeitet habe, kannst du nicht mal einen Driver noch mitnehmen aus dem Tourtruck oder hast du nicht ein paar Bälle? Und ich habe das eigentlich ähnlich gehandhabt wie der Frank.
Ja.
Also das war mir ganz, ganz wichtig, vor allem auch, dass die Partner, mit denen ich dann zusammenarbeite, dass die nicht das Gefühl haben, dass der Flo, wenn er sich halt dann so ein paar Schläger bestellt, die eigentlich weiterschiebt. Das willst du auch nicht haben.
Ja, ist sowieso spannend, du als ehemaliger Tourspieler, wenn du in so eine Filiale jetzt hier reingehst, so wie heute Morgen, das muss ja für dich quasi Neuland sein.
Ist es, also ich bin oder? Rein, ich war schon vor Öffnungszeiten hier und ich stand nur bei den Schaufenstern und ich so,
boah, toll.
Cool, was ist hier so alles.
Ein Golfladen.
Weißt du, woran ich das am meisten gemerkt habe? Ich habe 2013 die Assistentenprüfung gemacht bei der PGA of Germany.
Ja.
Und da haben wir auch das Thema Materialkunde. Mhm. Ja, und da wurde so gefragt, nennen Sie zwei aktuelle Balltypen der Firma ABC oder was ist der aktuelle Driver von so? Und ich saß da und ich so,
keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung.
Weil ich du immer so in deinen Tourtruck reingelaufen genau, bist richtig. Und gesagt hast, ich nehme das, das und du weißt ja und hier, fertig.
Ja, ich war so eingeschossen auf meine Firma, mit der ich zusammengearbeitet habe, dass ich wirklich keinen Plan hatte vom Rest. Und wenn ich hier jetzt rumlaufe, habe ich echt das Gefühl, ich komme an. Ich weiß jetzt, was es so alles gibt.
Schlafenland.
Das ist echt spannend.
Kannst also, ja nachher noch ein bisschen rumlaufen. Ich kann ja dir auch wirklich? Ein bisschen was zeigen, wenn du möchtest. So
danke, mach das bitte.
Ja. Marken, die du noch ich nie vielleicht... Keine Ahnung, das so ist. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Trends, beziehungsweise auch, wie sich das in den letzten Jahren ja auch entwickelt hat. Wir haben vorhin kurz mal über Mode auch gesprochen. Das ist ja das eine, dann das Technische, dass das Equipment ja sich auch verändert hat und so weiter und so ja. fort. Aber wie spürt ihr solche Trends? Ist es so, dass vielleicht Amerika da einen gewissen Vorsprung hat oder reist ihr viel rum oder seid ihr viel so auf Modemessen oder seid ihr mit den ganzen Marken so stark in Kontakt, dass ihr wisst, was in ein, zwei Jahren kommt, um euch dann darauf einzustellen und zu sagen, ja, das nehmen wir ins Sortiment, da wollen wir dabei sein. Wie funktioniert sowas?
Also wir haben natürlich einen sehr, sehr intensiven Austausch mit der Industrie. Mhm. Ich glaube, ich würde für uns in Anspruch nehmen, dass wir auf jeden Fall in Kontinentaleuropa der führende Partner auch für die Firmen sind. Deswegen, ich habe sehr gute Kontakte nach Karlsbad zu den entsprechenden Headquarters, zu Chip Brewer von Callaway oder David Abeles von TaylorMade. Und da bekommen wir natürlich schon sehr frühzeitig Insights, sehen auch gegebenenfalls Produkte oder Produktentwicklung zu einem sehr frühen Zeitpunkt, die uns in die Lage versetzen, das entsprechend einzuschätzen oder auch unser Feedback zu geben. Das kommt ja auch. Es ist ja nicht nur einseitig, sondern auch die Kollegen in der Industrie sind ja jetzt auch nicht allwissend und würden auch immer ganz gern unser Feedback auch bei der Textilien noch stärker wissen wollen. Denn im Equipment-Bereich muss man ja fairerweise sagen, 50% des Weltmarktes passiert in den USA. Dann nochmal 25% in Asien.
Ja.
Vielleicht auch 30% in Asien und dann kommt Europa. Und in Europa ist es ja wieder 50% UK und dann Kontinentaleuropa. Okay. Also wir sind da schon relativ weit hinten in der Nahrungskette und in der Bedeutung. Und umso schöner ist es für uns, wenn wir dann trotzdem auf der großen Bühne mit den großen Partnern spielen können und unser Feedback geben können oder eingeladen werden, die zu erfahren, die Themen, die dort passieren. Dann gibt es natürlich die PGA Show in Orlando einmal im Jahr, um sich ein bisschen zu inspirieren, vor allen Dingen, was außerhalb des europäischen Kosmoses passiert. Mit der Industrie ist es dann schon ein sehr starker Austausch, dass wir sehr früh schon Einblicke bekommen in die Kollektion. Also wenn die Marken noch in der Kollektionsentwicklung sind, haben wir zum Teil noch Möglichkeiten, die schon mal zu sichten. Das sind dann nur Storyboards, Farbthemen, das sind noch keine fertigen Themen. Weil wir auf der Textilseite mit Sicherheit mit Abstand der größte Kunde von den Golfmarken in Europa sind, was Bekleidung betrifft.
Jetzt kennen wir den deutschen Markt ein bisschen. Ich glaube, Österreich ist relativ gleich, würde ich jetzt mal sagen, so vom Gefühl her. Aber ist der deutsche Golfer oder der deutschsprachige Golfer, Golferin, wie auch immer, wie ist der klamottentechnisch? Traut er sich was? Oder ist er eher zurückhaltend? Also gibt es so Situationen, wo du dann irgendwo im Ausland oder bei so einer Marke bist und sagst, supergeil, aber das passt nicht zu uns in das Land, wo wir es verkaufen wollen.
Ja, das ist in der Tat so. Und selbst wir haben ja in unserem Setup schon noch einen großen Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, dem Anspruch, der in Hamburg oder der Wunsch, der in Hamburg geäußert wird, zu Wien oder München oder Frankfurt.
Oder der Schwabe halt, gell?
Oder, genau.
Katastrophe hält. Oh.
Und
bitte nichts Grelles.
Genau. Und das ist in der Tat, also das sehen wir, also je weiter südlich wir kommen, desto farbenfroher wird das ganze Spiel, ach, desto mutiger wird das ganze Thema. Absolut, ach, absolut.
Also Hamburg eher Graumaus und dann...
Nein, ich würde, also grau würde ich nicht sagen, aber es ist, aber Navy ist schon, oder dunkelblau ist schon eine sehr beliebte Modefarbe.
Oh.
Oh, wow. Im norddeutschen Bereich. Ja,
ich bin heute sehr norddeutsch
angesehen. Genau, maritim sozusagen.
Ja, genau.
Navy weiß. Und das ist so. Und das sehen wir ja auch, ich sag mal, in Österreich jetzt, wenn es über Skimode geht. Also da wird deutlich mehr, ich sag mal, frischere oder aktivere Skimode gekauft, als das ein Norddeutscher oder Westdeutscher wie auch immer machen würde. Also das sehen wir schon da relativ stark. Und in der Tier, aber zurück zu der Frage, die Golferinnen und Golfer in Deutschland sind schon anders aufgestellt. Also du findest ja, nehmen wir jetzt mal, im Equipment-Bereich hast du im Prinzip drei große Schlägermarken, mhm, mit TaylorMade, Callaway und Ping. Die drei sind eigentlich auf dem Weltmarkt absolut führend. In der Bekleidung hast du, wenn du dir die Märkte Frankreich, Schweden, UK und Deutschland anschaust, dann sind in den Top 10 Textilmarken maximal zwei, die in allen Ländern vertreten sind. Völlig unterschiedlich. Also es gibt Marken in Skandinavien, die spielen sonst keine Bedeutung. Bei uns fairerweise, beispielsweise die Marke Alberto, ja für jeden Golfer bekannt in Deutschland, schon, ja, ist außerhalb des deutschsprachigen Raums nicht so stark vertreten, wenn überhaupt. Frankreich tickt wieder völlig anders. Also das ist schon sehr speziell, was die Bekleidung betrifft. Ist natürlich auch zurückzuführen auf die Art und Weise, wie Golf und wie das Clubleben abläuft. Mhm. Das ist ja in Skandinavien, in UK nun mal, muss ich euch nicht sagen, völlig anders.
Ja.
Meine Erfahrung, ich habe in den USA das Golfspielen kennengelernt. Als ich dann nach Deutschland kam, war ich geschockt.
Ja.
Weil ich habe ja, ich dachte ja, Golfen ist so, wie man das in den USA, das war Mitte der 80er. Und dann habe ich gesagt, so ist Golfen, das ist cool, das will ich auch in Deutschland weitermachen. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und habe festgestellt, oh, das ist die Golfkultur. Mitte der 80er Jahre war in Deutschland völlig anders und sehr schwierig für mich zu akzeptieren.
50 Jahre dieses Jahr, Golfhaus. Wenn wir jetzt nochmal auf die Zeit zurückblicken, seitdem du an Bord bist, was waren denn für dich so die großen Steps? Was hat sich so, sag jetzt mal aus deiner Sicht des Geschäftsführers, aber vielleicht auch in Verbund mit, wie sich die Filialen verändert haben, wie sich vielleicht der Kunde verändert hat. Was sind für dich jetzt rückblickend, seit 2003 bist du da, so die großen Steps gewesen aus deiner Sicht?
Es gibt natürlich einmal die internen Veränderungen, die wir hatten. Und wir sind ja in dem Laufe der Zeit durch einige Gesellschafterwechsel gelaufen. Mhm. Als wir aus dem Karstadt-Konzern rausgelöst worden sind, das war 2005, da war der Karstadt-Konzern damals ja das erste Mal schon in der Insolvenz, das erste Mal, und musste sich von diversen Tochtergesellschaften trennen und hat das Golfhaus abgestoßen. Und wir hatten da eine schwierige Phase auch vorher, weil wir natürlich in dem Sog des Karstadt-Konzerns auch ein bisschen mitgezogen wurden. Mhm. War keine einfache Situation. Dann waren wir 5 Jahre lang in einer Private-Equity-Unternehmung aus München. Mhm. Sehr spannende Situation, auch für mich als Geschäftsführer. Eine völlig andere Art, mit meinen Eigentümern zu arbeiten. Und aus dieser Private-Equity-Phase sind wir dann 2010 zu unserem jetzigen Eigentümer, der JAP Anstutz Group, gekommen. Und das war, ich sag mal, auf der wenn man so im Background oder im Backend schon auch immer eine Herausforderung, weil wir uns natürlich immer neu aufstellen mussten. Mhm. Im Frontend haben wir dann 2007 im Prinzip mit unserer Filialexpansion begonnen. Und haben gesagt, komm Freunde, da geht deutlich mehr, sowohl auf der Filialseite, und haben dann Filialen, ich sag mal so, wie wir sie heute sehen, versucht aufzusetzen und aufzubauen. Und das sukzessive, weil es natürlich auch ein hohes Invest immer so ein bisschen in so eine Filiale, das darf man ja nicht ganz vergessen.
Ja.
Und dazu muss natürlich auch eine entsprechende Liquidität und Cashflow, ja, da sein. Das war dann schon, wo wir dann aus dem kleinformatigen Golfhaus in Großfläche gegangen sind. Um dann zu sagen, okay, wir hatten das Thema schon mal, zu sagen, okay, wie kann ich dann für den Golfer eine Attraktivität herstellen, dass der bereit ist, ich sage jetzt mal 20, 30, 50 oder gar 100 Kilometer zu fahren, da muss ich ihm ja ein Reason Why geben. Und der Reason Why ist natürlich, dass ich ihm im Prinzip eine gigantische Welt offeriere, dass es für ihn lohnt, dorthin zu fahren.
Ja.
Und dazu gehört natürlich auch der Bereich Fitting im hohen Maße, das wir ausgebaut haben. Und für den Bereich Fitting, so wie wir es jetzt hier auch sehen, brauche ich natürlich auch entsprechend Platz. So, und diese Veränderung innerhalb des Store-Konzeptes war eigentlich für uns der große Game-Changer, wenn man das so bezeichnen darf, der uns auch enorm an Reputation gewonnen hat. Und dann kam 2014 die Expansion nach Österreich und nach Tschechien.
Jetzt hätte man auf dem Weg ja aber auch vielleicht die Entscheidung treffen können, okay, wir brauchen riesige Flächen, ist das eine, aber braucht es das überhaupt heute noch oder reicht es eigentlich komplett auf online zu setzen?
Ja. Sehr, sehr gute Frage. Und sie wäre einfach zu beantworten, indem ich jetzt sagen würde, der Erfolg hat uns recht gegeben, dass das nicht der Fall ist, dass es offensichtlich einen Need und einen Bedarf gibt. Aber ich würde ihn ganz konkret auch festmachen. Wir haben so ein bisschen gesagt, Leidenschaft verbindet. Wir haben so ein bisschen festgestellt, also dieses Golfen, das verbindet halt. Und du möchtest dich ja auch austauschen, du möchtest kommunizieren, du möchtest deine Sorgen im Prinzip loswerden. Und das passiert halt nur in der Interaktion mit Menschen. Und die bieten wir. Und die Situation, dass der Kunde sagt, ja, das ist ganz schön, aber ich kann es online kaufen. Aber fangen wir mal, bei Schlägern ist ja die größte Herausforderung. Einen Schläger online zu kaufen, das solltest du eher lassen.
Wobei, da es bestimmt auch noch genug Leute gibt, die das machen.
Ja,
und wunderbar. Zwar auf der Runde.
Ja,
habe ich schon mal erlebt.
Also,
ich brauche einen neuen Driver und ich gehe jetzt online auf da und guck mal, was ich da kriegen kann. Ach, ist gerade im Sale, nehme ich gleich mit.
So,
bin ich wieder dran, geht's weiter.
Ja, genau. Aber das kann man natürlich machen. Jetzt habe ich aber ein Produkt gekauft, wo der Preis vielleicht attraktiv war. Ich weiß aber gar nicht, ob der jetzt für meinen Need und für meinen Nutzen eigentlich das richtige Produkt ist.
Ja.
Und deswegen sagen wir, und deswegen ist ja bei uns das Thema Fitting so hoch im Kurs und wir investieren viel, viel Geld, sowohl in die technische Ausstattung als auch in die Manpower, unsere Mitarbeiter, um dort einen hervorragenden Service zu bieten und eine Qualität zu bieten, die halt, ich will nicht sagen einzigartig, aber die einen sehr, sehr hohen Level hat über unsere Mitarbeiter. Und das ist ein Thema und das wissen wir, dass unsere Kunden das wertschätzen und sagen, deswegen, wir geben ja zum Beispiel eine Erfolgsgarantie. Das ist ja einer unserer wesentlichen USPs, sind unsere Garantien. Und wir geben eine Erfolgsgarantie, dass ein Kunde, der bei uns einen Schlägersatz hat fitten lassen, diesen Schlägersatz, den gespielten Schlägersatz, nach 6 Wochen zurückgeben kann, sollte er mit diesem Schlägersatz nicht glücklich und zufrieden sein.
Okay.
Weil wir sagen, wir wissen, was wir tun und wir sind so confident, dass wir sagen, du wirst mit diesem von uns gefitteten Satz ein besseres Golf spielen. Und sollte aus welchen Gründen auch immer es nicht eintreten, darfst du den gespielten Satz gerne zurückgeben. Und
muss er dann seine Scorekarten mitbringen? Oder?
Nein. Das sind
die letzten drei
Ergebnisse. Wir sind da total kundenorientiert.
Ja.
Für uns, wir sind zufrieden, wenn der Kunde zufrieden ist. Und der Kunde würde ja nicht kommen, und das machen wir mit unseren anderen Garantien ja auch. Der Kunde würde ja nicht kommen, wenn er wirklich ein Problem hat. Ich sage jetzt mal, 9 von 10 Kunden sind so.
Ja.
Die haben ein echtes Problem und wir sind dann der Problemlöser. Das Gleiche haben wir ja beim Schuh. Machen wir genauso. Kann ja mal sein, jeder kennt das als Golfer, hast mal einen Schuh, kommst mit dem Schuh ums Verrecken nicht klar. Hast eine Blase, hast dies, jenes. Du kannst den getragenen Schuh zurückgeben.
Mhm.
Und 9 von 10...
Musst du deine Blasenzahl.
9 von 10 machen das, weil sie ein Problem haben. Und wir lösen das Problem für die. Und dann sagen die, fairerweise, das macht halt kein anderer.
Ja.
Aber wir sind erstmal super confident, dass wir in der Beratung das richtige Produkt finden. Über den Leisten, wir haben hervorragende Schuhexperten, die gucken sich dann Leisten an und sagen, alles klar, das Schuhmodell würde ich dir jetzt nicht empfehlen, aus den und den Gründen.
Hm.
Beim Schläger ist, wie gesagt, genau die gleiche Thematik. Und weil wir dann so confident sind, diese Dinge zu machen, deswegen sind wir auch mutig genug zu sagen, aber du kriegst auf jeden Fall eine Garantie. Für den Fall, dass doch der Fall eintreten sollte, dass du aus irgendeinem Grund unglücklich bist, kommst du wieder zurück Wir lösen das für dich. Das ist für uns ganz entscheidend. Und das sind unter anderem ganz wesentliche Gründe, neben den Mitarbeitern dieser Interaktion, warum eine große, große Anzahl an Golferinnen in Deutschland, Österreich und Tschechien sagen, deswegen gehen wir zum Golfhaus.
Als PGA of Germany Professional nehme ich natürlich sehr wohlwollend zur Kenntnis, dass bei dir auch PGA Professionals ja. tätig sind.
Ja.
Was ist so der Hintergedanke hinter diesen Experten, dass man die mit reinnimmt? Also welche Aufgabenfelder, welche...
Also wir können ja vielleicht kurz mal zur Erklärung auch nochmal sagen, ich bin vorhin hier reingekommen und traute meinen Augen nicht, da stand mein erster Pro, also ist nicht ganz richtig, mein zweiter Pro, Anthony, stand da und ich dachte, ach guck mal, der Anthony. Und dann habe ich gesehen, ach guck mal, der hat ein Namensschild. Ach guck mal, da steht Golfhaus drauf. Ach guck mal, der arbeitet hier, was ist denn hier los? Und dann haben wir uns nach 15 Jahren zum ersten Mal tatsächlich wieder gesehen und er ist PGA Professional.
Ja. Ja. Wir haben ja unser Slogan ist ja Leidenschaft verbindet.
Ja.
Und dieses Thema Leidenschaft verbindet, das leben wir halt 9 to 5, 24/7, wie auch immer du es bezeichnen willst. Und über diese Leidenschaft für diesen Golfsport und der technischen Voraussetzungen, die wir geschaffen haben für das Thema Fitting. Deswegen können sich ja auch die Pros, wenn sie jetzt, es gibt ja, ich sage jetzt mal so zwei Kategorien. Es gibt die Pros, die sehr stark über das Thema Schwung kommen und lehren. Und dann gibt es die Pros, die sich auch sehr stark für das Thema Fitting interessieren. Mhm. Und die finden halt bei uns eine brutale Heimat, wo sie ihre Leidenschaft für den Golfsport, dieses Fitten ausleben können. Und zwar 24/7 und nicht nur 6 Monate im Jahr und dann nicht mehr, sondern 24/7.
Ja.
Und diese Begeisterung für den Sport und für das, was sie hier, ich sag mal, ausleben dürfen, deswegen haben wir eine große Anzahl, große vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eine nennenswerte Anzahl an PGA-Pros, die bei uns fest angestellt arbeiten. Und für die das offensichtlich dann die Berufung ist versus im Prinzip dem anderen Part des PGA-Pro-Seins.
Ja.
Und darüber sind wir sehr froh, dass das so ist. Und wir machen ja über 10.000 Fittings im Jahr im Golfhaus.
10.000 Fittings.
Ne? Da kommt ein bisschen Erfahrung und Kompetenz.
10.000.
Da kommt ein bisschen Erfahrung zusammen. Boah. Wir haben entsprechende Fitting-Kompetenz-Teams, die im Prinzip so als Master-Fitter über den Kollegen sitzen und hatten gerade unseren absoluten Top-Top-Master-Fitter. Der ist eingeladen worden von TaylorMade ins Headquarter, wo die 20 Top-Fitter weltweit zusammengeholt haben, um sie dort nochmal auf ein neues Level zu heben. Und einer unserer Fitter durfte damit hinreisen, will damit eigentlich nur sagen, und das ist kein PGA-Pro, auch ein exzellenter Golfer, aber kein PGA-Pro, will eigentlich damit nur sagen, wir bilden, und wir hatten gerade zwei große Reisen, einmal in das TaylorMade-Headquarter, nach Basingstoke, dann nach Gainsborough zu Ping. Also wir bilden unsere Fitter sehr, sehr intensiv aus, um entsprechend in diesen ganzen Parametern und Kenntnissen dann auch so top zu sein, dass wir eben mal sagen können, nee, wer im Golfhaus gefittet wird, bekommt ein exzellentes Fitting. Und das ist auf einem absolut vergleichbaren Niveau wie die Kenntnisse, die ein PGA-Pro mitbringt in dem Falle. Das würde ich nur noch ganz mal dazu nehmen, weil sonst würden wir die Kollegen, ich sag mal, zu sehr in einen Status verleihen, der ihnen gebührt. Aber unsere ausgebildeten Experten, Fitting-Experten, stehen dem absolut nichts nach.
Ja.
Und sonst könnten wir, und das sind ja, ich sag mal, knapp 90 Mitarbeiter, die auf diesem Level agieren.
Als PGA of Germany Beirat muss ich hier natürlich die Fahne hochhalten.
Ist yes, klar. Ja, du könntest dich ja auch mal zum professionellen Fitter noch ein bisschen weiterbilden lassen, das beim Golfhaus vielleicht.
Ich muss wirklich sagen, das ist tatsächlich bei mir ein ziemlich dunkler Bereich meiner Fähigkeiten-Landkarte.
Naja, das aber durch deine Erfahrung, auch auf der Tour, also klar, müsstest du dir nochmal alles genau angucken, aber wie ich würde es dir zutrauen.
Ja, kann gut sein. Meine Art und Weise, an ein Fitting ranzugehen, ist, ich habe eine Vorstellung davon, wie der Ball fliegen soll.
Ja.
Ich möchte einen gewissen Ballflug haben, weil der passt dann zu meiner Spielanlage, zu der Art und Weise, wie ich Golf spiele.
Mhm.
Ich habe ein Gefühl, das ich gerne hätte im Treffmoment.
Ja.
Ich brauche einen Schläger, der mir mit meinen schwungtechnischen, sage ich mal, Schwierigkeiten hilft. und würde dann zum Fitter gehen und sagen, pass auf, ich habe diese drei Themen. Dies ist der Beiflug, den ich sehen möchte. Das ist das Gefühl, das ich haben möchte. Mhm. Das sind die Schwierigkeiten, die es bei mir gibt. Bitte präsentiere mir Möglichkeiten oder Optionen, mit denen ich arbeiten kann.
Du bist ja da auch ein sehr spezieller Fall. Wir erinnern uns noch an unser gemeinsames Fitting. Das werde ich nie vergessen. Da hast du deine 10 Bälle geschlagen und warst mehr oder weniger klar. Und bei mir sagte der Fitter dann irgendwann, wir brauchen bei dir erstmal noch eine Schwungidee. Und dann können wir hier weitermachen. Ja. Das heißt, bei mir war das Fitting eigentlich an der Stelle erstmal vorbei.
Ja.
Weil wir erstmal gucken müssten, ob der junge Mann auch überhaupt mal bei dem Golfsport ankommen kann. Aber das war der Unterschied, weil du bist ja dann sehr auch im kleinen Detail schon drin. Weil du ja ganz andere Sachen spürst, merkst, weißt, als der Amateur. Oder auch die Kunden, die zu euch kommen, die sagen, okay, jetzt ist Zeit, ich habe damals das Ding von der Stange gekauft, jetzt lasse ich mich zum allerersten Mal fitten.
Ja.
Das ist ja ein ganz anderes Gefühl, ein ganz anderes Level, eine ganz andere Herangehensweise auch. Und da brauchst du ja auch jemanden dann, dem du da komplett vertrauen kannst, der dann sagt, nee, pass mal auf, da nehmen wir jetzt noch mal was anderes.
Wir dürfen ja auch nicht vergessen, also der, ich meine, ihr kennt den Markt mindestens genauso gut wie ich, Durchschnittshandicap, Durchschnittsalter und so weiter und so fort. Wir reden ja nicht von der Crème de la Crème als Schwerpunkt, sondern wir reden noch nicht mal über unser Niveau, weil da habe ich gelesen, das ist relativ deckungsgleich.
Aha.
Zumindest mal die Zahl ist relativ deckungsgleich.
Wollte ich gerade sagen.
Die Art und Weise, wie die zusammenkommt.
Ja, den Rest wollen wir jetzt gar nicht besprechen, bitte.
Aber das ist ja die Kernzielgruppe, über die wir reden. Das sind ja Golfer zwischen 15 und 30 vom Handicap.
Ja.
Das ist ja die Kernzielgruppe, über die wir reden. Und da macht ein gutes Fitting dann schon, in deinem Fall natürlich auch, aber da macht ein gutes Fitting halt auch schon einen großen Unterschied. Zu sagen, okay, wie sieht der Kopf aus, wie sieht der Schaft aus, welchen Gramm und so weiter und so fort, die dann im Prinzip den Nutzen für diesen Kollegen im Prinzip nach vorne bringen. Weil das Entscheidende ist ja gar nicht immer die Fragestellung, sagen ja, okay, schlage ich den Ball jetzt weiter, die 5 Meter oder die 10 Meter, die der Ball weiterfliegt, das ist jetzt schön, aber das ist ja eigentlich nicht, worum es geht. Sondern es geht ja darum, dass der nächste Schlag halt mit einem kürzeren Eisen vollzogen werden kann. Und weil ich den nächsten Schlag mit einem kürzeren Eisen spiele, ist die Wahrscheinlichkeit ja deutlich höher, dass ich das Grün treffe. Das ist ja eigentlich das, worauf hinausgeht. Also wir versuchen im Prinzip den Nutzen stärker in den Vordergrund zu sagen, was hast du denn davon, wenn du ihn 10 Meter weiter schlägst? In meisten Fällen ist das ja nicht so kicksentscheidend. Aber wenn der halt dann im Prinzip das Eisen 9 ins Grün schlägt, anstatt das Eisen 8 oder vielleicht das Eisen 7, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass er das Grün trifft und damit einen besseren Score spielt. Das ist eigentlich das, was wir vermitteln wollen. Und dieses Zusammenspiel dann zu sagen, und wenn ich dann auch noch schaffe, mit dem Eisensatz im Prinzip vielleicht auch noch mal ein paar Meter oder eine höhere Genauigkeit rauszuhängen, dann treffe ich halt auch das Grün ein bisschen optimaler. Das ist eigentlich eher die Story, die für uns eine Relevanz hat.
Was ist denn aus deiner Sicht als Geschäftsführer dein Lieblingsprodukt? Was geht denn am besten? Umsatztechnisch. Also gibt es ein Produkt, wo du sagst, das ist das, also hallo, da muss das Lager aber schön voll sein. Oder an welchem Produkt hast du am meisten Spaß?
Es gibt co-gebrandete Produkte, die mit einem Golfhaus-Logo versehen sind.
Ja.
An denen habe ich sehr viel Freude, wenn die verkauft werden und gekauft werden, um das mal zu sagen, ich spiele ja aktiv Mannschaft. Und wenn wir dann am Tee stehen und der Kollege sagt dann, ja, ich spiele den Callaway mit Golfhaus-Logo und der ist von einer anderen Mannschaft, dann sage ich...
Dann lässt ihn gewinnen.
Ich kann das ja nicht beeinflussen.
Stimmt.
Das macht er ja selber. Aber das ist einfach ein gutes Gefühl. Ist natürlich auch ein gutes Gefühl, wenn ich einen Golfhausball im Busch finde, wo ich auch häufiger mal abkürze die Bahn. Das finde ich einfach cool. Das freut mich. Aber fairerweise am stolzesten bin ich eigentlich auf unsere beiden Exklusivmarken, die wir haben in der Bekleidung. Valiente und Daniel Springs sind ja unsere Exklusivmarken, die es ausschließlich bei uns gibt und die eine Bedeutung im deutschen Golfmarkt haben. Das wissen wir ja aus den Zahlen, Daten, Fakten, die wir über Golf Data Tech bekommen, die ja im Prinzip regelmäßig den Markt screenen. Und diese Marken, obwohl es sie nur bei uns gibt, sind im deutschen Bekleidungsmarkt Top 3. Sind wirklich super stark. Sind ja da hinten, haben wir hinter uns, hinter dir, ist dein Springs, da drüben ist Valiente. Und darauf bin ich echt stolz. Weil das sind Produkte, die wir ja selber designen, entwickeln, produzieren. Und wenn die eine so hohe Akzeptanz bekommen am Markt, dann finden wir das sehr cool.
Wie feiert ihr euren Geburtstag? Gibt es eigentlich ein Datum? Also gibt es den Geburtstag?
Also es gibt natürlich ein Datum, als das Unternehmen eingetragen wurde ins Handelsregister.
Ja.
Das gibt es. Aber wir feiern, salopp gesagt, ich will nicht sagen das ganze Jahr, das ist nicht ganz richtig, aber wir haben zwei Stufen, im Wesentlichen zwei Stufen, und das ist die Phase, die jetzt begonnen hat. Und in dieser Phase feiern wir das mit ganz außergewöhnlichen Preisen, Reisen, Gewinnspielen, die wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnerfirmen generiert haben. Mhm. Und da sind echte Leckerbissen dabei. Wir haben Reisen in das Headquarter von TaylorMade nach Karlsbad. Wir haben Reisen nach St. Andrews. Wir haben das signierte Bag von Tommy Fleetwood aktuell im Angebot. Wir werden noch weitere signierte Produkte von Topspielern haben, die wir da ausgeben. Also wir haben da einen sehr, sehr bunten Strauß an, ich glaube, sehr außergewöhnlichen Preisen generieren können für unsere Kunden. Und da wird es viele, glaube ich, viele glückliche Gewinner geben, die dann diese außergewöhnliche und einzigartige Reise antreten dürfen. Ja. Das passiert jetzt über die nächsten 3 Monate. Mhm. Und dann wird es auch sicherlich irgendwann im Laufe des Jahres ein Verkaufsevent geben, wo wir dann natürlich auch Produkte zu sehr interessanten Preisen unseren Kunden anbieten wollen.
Und das muss man einen Geschäftsführer eines solchen Unternehmens natürlich auch fragen. Wo geht denn die Reise hin? Über was sprechen wir beim 60. Geburtstag? Da hoffe ich übrigens, dass du dann nicht mehr arbeiten musst.
Also von der Zahl her mit Sicherheit nicht. Ja. Den werde ich dann nicht erleben. Möglicherweise, wenn es läuft, vielleicht noch als Berater, aber mehr auch mit Sicherheit nicht. Also die Frage der Expansion ist natürlich immer eine spannende. Wo entwickelt sich das Golfhaus hin? Und Expansion ist nicht so ganz einfach, weil Expansion geht es ins Ausland. Und da muss man, wie ich vorhin gesagt habe, die Märkte sind sehr, sehr unterschiedlich.
Ja.
Das haben wir ja auch ein Stück weit. Also mit Österreich hat das noch sehr gut funktioniert, weil die Märkte sehr ähnlich ticken.
Ja.
Mit Tschechien, sind wir ganz offen, ist schon ein bisschen herausfordernd, weil der Markt schon deutlich anders tickt. Wir haben uns natürlich im Laufe der Zeit auch, wir haben uns mit Skandinavien beschäftigt, wir haben uns mit Benelux beschäftigt, wir haben uns mit der Schweiz beschäftigt, Frankreich. Aber das ist schon auch nicht so ganz ohne, als ein Handelsunternehmen dann dort Fuß zu fassen. Und es gibt ja vice versa auch nicht so viele Handelsunternehmen aus den anderen europäischen Ländern, egal in welchem Format auch immer, die jetzt im Prinzip in Deutschland Fuß fassen. Also Handel oder Einzelhandel, Retail ist schon sehr lokal. Das heißt, die Expansion wird schwierig. Das heißt, die Expansion läuft bei uns im hohen Maße über das Thema Online, weil es ein hoher und wichtiger Faktor uns und auch kontinuierlich sehr, sehr gut weiterentwickelt. Und weil es für unsere Kunden auch sehr charmant ist, weil wir ja die beiden, ich habe vorhin dieses Wort Omnichannel Retailer genommen, also wir verknüpfen das Thema.
Frank, es war super interessant. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke nochmal, dass wir bei euch hier in der Stuttgarter Filiale sein durften, dass du mehr oder weniger auch extra aus Hamburg hier angereist bist. Ich glaube, du hast ein paar Termine hier gehabt, aber trotzdem.
Ja, alles gut. Herzlichen Dank, dass wir das so machen konnten. Fand ich sehr cool. Danke vielmals für die Einladung, bei euch Gast sein zu dürfen. Hat mir viel Spaß gebracht. Danke vielmals.
Sehr gerne.
Cool.
Und wir zeigen Flo jetzt mal noch mal ein paar Sachen, die er noch nie in seinem Leben gesehen hat.
Mach das bitte.
In einer Golfhaus-Filiale. Alles Gute zum Geburtstag nochmal.
Danke vielmals.
Auf die nächsten 50 Jahre. Ich weiß nicht, was man in so einem Fall immer so sagt.
Aber weiß ich jetzt im Moment auch nicht. In der Situation, die wir so draußen haben, sage ich jetzt mal, wenn wir durch das Jahr 2026 erstmal gut durchsegeln, dann ist die Welt schon in Ordnung. Mhm. Und ich glaube, wir müssen uns bei den geopolitischen Herausforderungen, die wir da haben, eher nicht allzu perspektivisch unterwegs sein, sondern schauen, wie da sich die Dinge entwickeln, weil die haben ja einen Einfluss auf uns alle. Und deswegen freuen wir uns aber, dass wir dieses Jahr 2026 mit unserem 50-jährigen Geburtstag cool feiern dürfen.
Ja.
Mit der Golf-Community da draußen. Und ich glaube, da haben wir ein paar schöne Assets dabei, die auch der Golf-Community gefallen werden und uns entsprechend positionieren. Und wenn wir unseren Job gut machen, auch perspektivisch für unsere Golfer, die Anlaufstationen idealerweise Nummer 1 sind.
Alle Informationen zum großen Geburtstag und wie ihr gewisse Dinge auch gewinnen könnt, was es für Aktionen gibt, alle Daten in den Shownotes.